Ja, liebe Gemeinde, liebe Freunde, ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Propheten Jesaja. Jesaja Kapitel 7, wir wollen heute gemeinsam Vers 14 miteinander betrachten. Jesaja Kapitel 7, Vers 14, hört das Wort des Herrn. Darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Amen. Ich bete noch, ihr dürft gerne sitzen bleiben. Unser Vater im Himmel, wir danken dir, dass du nicht nur Israel, sondern der ganzen Welt ein Zeichen gegeben hast, indem eine Jungfrau einen Sohn geboren hat, Immanuel, Gott mit uns, der uns von unseren Sünden erlösen sollte und erlöst hat. Und wir preisen dich, Herr Jesus Christus, für dieses Wort. Und wir flehen dich an, über den hier gesprochen wird, dass du uns die Augen öffnest durch deinen Heiligen Geist, dass wir diese Wahrheiten aus diesem Text recht verstehen, dass wir sie sehen dürfen mit den Augen unseres Herzens und dass wir sie glauben dürfen und dass sie uns verändern in unserem Denken, Reden und Handeln zu deiner Ehre. Amen. An Weihnachten erinnern wir uns an das größte Wunder, das dieses Universum jemals gesehen hat. Wisst ihr, die Erschaffung dieses Universums selbst ist wohl eines der größten Wunder, die Gott getan hat. Aber die Geburt von Jesus Christus, das, woran wir an Weihnachten denken, ist wohl das größte Wunder und übertrifft alle anderen Wunder, die Gott in dieser Welt und in diesem Universum jemals getan hat. Liebe Freunde, an Weihnachten denken wir nicht nur daran, dass irgendein Kind in einem Stall zur Welt gekommen ist und in eine Krippe hineingelegt wurde. An Weihnachten denken wir daran, dass Gott selbst Mensch wurde, um eine gefallene und sündige Welt mit sich selbst zu versöhnen, indem er selbst als Mensch am Kreuz für die Sünden seines Volkes sterben sollte, um uns mit Gott zu versöhnen. Wir denken heute an das größte Wunder, welches das Universum jemals gesehen hat. Und dieses größte aller Wunder wird uns in dem vorliegenden Text, in dem vorliegenden Vers auf einzigartige Weise beschrieben. Hier in Jesaja Kapitel 7, Vers 14 werden uns zwei Aspekte von dieser außergewöhnlichen Geburt von Jesus genannt. Zum einen lernen wir hier aus diesem Vers, dass dieses Kind, das geboren werden soll, von dem Jesaja hier spricht, um die Welt zu retten, durch eine Jungfrau geboren wird. Das ist das Erste, was wir hier aus diesem Text lernen. Eine Jungfrau wird ein Kind bekommen. Aber zum anderen lernen wir aus diesem Vers, dass dieses Kind, das geboren wird, einen Namen bekommt. Und dieser Name heißt Immanuel und dieser Name bedeutet Gott mit uns. Das heißt, dieses Kind wird kein gewöhnliches Kind sein, wie jedes andere Kind, das in unseren Reihen hier sitzt oder wie wir alle mal Kinder waren. Dieses Kind wird kein gewöhnliches Kind sein, sagt Jesaja, sondern es wird ein Kind sein, in dem Gott selbst zu uns kommt und mit uns sein wird. Diese beiden Aspekte alleine zeigen uns schon, was hier angekündigt wird durch Jesaja und was in Bethlehem 700 Jahre später Wirklichkeit wurde, war wirklich das größte Wunder, das diese Welt jemals gesehen hat. Es war das größte Wunder, was die Augen von Engeln jemals gesehen haben, weshalb Petrus sagt, dass in das Geheimnis des Evangeliums die Engel versuchen hineinzuschauen, um es zu ergründen. Selbst intelligente Engelwesen fassen das Wunder der Menschwerdung Gottes in Jesus Christus nicht. Es war wirklich das größte Wunder des ganzen Universums. Und um dieses große Wunder heute neu zu bestaunen, an Weihnachten 2025, wollen wir auf diese zwei genannten Aspekte aus dem Text näher eingehen. Also erstens die Jungfrauengeburt und dann zweitens der Name des Kindes. Diese beiden Aspekte möchten wir nun näher betrachten. Und mein Ziel ist es, mit dieser Predigt, mit der Hilfe des Heiligen Geistes, uns neu ins Staunen zu versetzen, indem wir darüber nachdenken, was dort eigentlich vor 2000 Jahren in Bethlehem in einem kleinen Stall geschehen ist. dass wir neu ins Staunen versetzt werden, neu in die Anbetung versetzt werden und unser Glaube neu entfacht wird und dass dies unser ganzes Leben verändert in Bezug auf das, was wir heute hier lernen. Damit wir unseren Herrn Jesus Christus neu bestaunen, neu anbeten, neu lieben und neu folgen lernen. Also lasst uns zum ersten Punkt aus diesem Vers kommen, die Jungfrauengeburt. Die Jungfrauengeburt. Der Prophet Jesaja kündigt hier dem damaligen König aus Israel, Ahas war sein Name, aus Juda, Entschuldigung, an, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären wird. Das heißt hier, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Nun, diese Prophezeiung durch den Propheten Jesaja erfüllte sich, wie ich schon sagte, 700 Jahre später in der Geburt von Jesus Christus. Denn wir lesen in dem Bericht von Matthäus über die Geburt von Jesus, wie ein Engel Gottes zu Josef, dem Verlobten, nicht dem Ehemann, dem Verlobten von Maria kommt und Folgendes zu Josef sagt. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, seine Verlobte zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, damit erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, der spricht, und jetzt zitiert er Jesaja 7, Vers 14. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären und sie wird seinen Namen Immanuel nennen, was übersetzt ist, Gott mit uns. Matthäus 1, 20 bis 23. Also der Engel des Herrn kommt hier zu Josef, der seine Verlobte eigentlich verlassen wollte. Wieso? Weil sie schwanger geworden ist. Und er wusste nicht, dass es durch den Heiligen Geist war. Und deswegen sagt der Engel des Herrn hier zu Josef, verlass deine Frau nicht und fürchte dich nicht, denn das in ihr Gezeugte ist vom Heiligen Geist. Denn hier erfüllt sich das, was Jesaja in Jesaja Kapitel 7, Vers 14 vorausgesagt hatte. Hier wird dieses Kind geboren. Das Zeichen Gottes, Gott mit uns. Nun, viele liberale Theologen in unseren Tagen lehnen es ab, dass es sich hier bei der Geburt von Jesus wirklich um eine Jungfrauengeburt handelte. Sie lehnen alles Übernatürliche und jedes Wunder in der Bibel ab und eine Jungfrauengeburt ist ein Wunder, wie wir noch später sehen werden. Und deswegen lehnen sie es ab und sagen, ja, dieses Wort Jungfrau kann auch mit junge Frau übersetzt werden. Es muss nicht unbedingt eine Frau sein, die noch keinen Mann gekannt hat. Und deswegen kann es durchaus sein, dass Maria schwanger wurde durch einen Mann. Und wenn wir das hebräische Wort, das hier in Jesaja Kapitel 7, Vers 14 verwendet wird, betrachten, aber auch das griechische Wort im Neuen Testament, dann bleibt kein Zweifel übrig, dass es sich hier wirklich um eine Jungfrau gehandelt haben muss. Denn das Wort Jungfrau wurde im Alten Testament für Frauen gebraucht, die noch nicht verheiratet waren und keine sexuelle Verbindung mit einem Mann eingegangen sind. Dieses Wort wird beispielsweise für Rebekka verwendet, noch bevor sie mit Isaak verheiratet war. Der Knecht Abrahams geht, um seinem Sohn Isaak eine Frau zu suchen. Und dann lesen wir, dass dieser Knecht eine Frau am Brunnen sah. Und es heißt dort, und das Mädchen war sehr schön von Aussehen, eine Jungfrau. Und hier wird dasselbe Wort verwendet wie in Jesaja 7, Vers 14. Eine Jungfrau und kein Mann hatte sie erkannt, sexuell. Und sie stieg zur Quelle hinab und füllte ihren Krug und stieg wieder herauf. 1. Mose 24, Vers 16. Wenn über Rebekka hier gesagt wird, sie war eine Jungfrau und sie hat noch keinen Mann erkannt, und das gleiche Wort wird hier in Jesaja 7, Vers 14 verwendet, für die Jungfrau, die schwanger werden soll, um einen Sohn zu gebären, dann können wir durchaus davon ausgehen, nein, Entschuldigung, wir können nicht nur durchaus davon ausgehen, sondern wir können uns sicher sein, dass hier eine Frau gemeint ist, die noch keinen Mann erkannt hat. Jesaja kündigt hier also an, dass eine Jungfrau einen Sohn gebären wird. Wenn wir diese Wahrheit und diese Tatsache der Jungfrauengeburt verwerfen und ablehnen, dann verwerfen wir und lehnen wir das Evangelium selbst ab. Wenn wir die Jungfrauengeburt verwerfen und ablehnen, dann lehnen wir es ab, dass Gott selbst Mensch wurde, um uns zu erlösen am Kreuz von Golgatha. Mit anderen Worten, wenn du die Jungfrauengeburt ablehnst, dann lehnst du Jesus Christus ab, der einzige Weg zur Rettung. Die Jungfrauengeburt ist das Evangelium. Sie hängt mit dem Evangelium unmittelbar zusammen. Und deswegen ist es so zentral, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen und verstehen, was die Jungfrauengeburt alles enthält. Und so möchte ich hier in diesem ersten Punkt auf vier Aspekte der Jungfrauengeburt eingehen. Vier Aspekte, die uns deutlich machen sollen, wie zentral und wie wirkungsvoll und wie wichtig die Jungfrauengeburt für uns ist. Vier Aspekte. Lass uns den ersten Aspekt betrachten. Ausgehend von unserem Text. Erstens, die Jungfrauengeburt war ein Zeichen Gottes. Sie war ein Zeichen Gottes. Wieder hier heißt es, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Nun, um diesen Satz, um dieses Zeichen besser zu verstehen, müssen wir den Kontext betrachten, in dem Jesaja diese Prophezeiung ausspricht. In Vers 1 von Kapitel 7, dort heißt es, und es geschah in den Tagen Ahas, des Sohnes Jotams, des Sohnes Usias, des Königs von Juda, da zog Rezin, der König von Syrien, mit Pechach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel, nach Jerusalem hinauf zum Kampf gegen es, aber er vermochte nicht gegen es zu kämpfen. Zusammengefasst, hier ist König Ahas von Juda und dort kommen zwei andere König, um ihn zu bekriegen. Der König von Syrien und der König von Israel. Zwei Könige kommen hier, um Ahas anzugreifen, um ihn anzufeinden. Und Ahas fürchtet sich vor dieser Invasion, weshalb Gott seinem Propheten Jesaja zu Ahas sendet, damit Jesaja Ahas ermutigt und tröstet und ihm sagt, mach dir keine Angst, diese beiden Könige, die zu dir kommen werden, um dich anzugreifen, sie werden es nicht schaffen. Das heißt in Vers 4, was Jesaja zu Ahas sagen soll, und sprich zu ihm, hüte dich und halte dich ruhig, fürchte dich nicht und dein Herz verzage nicht vor diesen beiden rauchenden Brandscheitstümpfen bei der Zornglut Rezins und Syriens und des Sohnes Remalias. Mit anderen Worten, er sagt, diese beiden Könige, die zu dir kommen, sind Brandscheitstümpfe, die sind ausgebrannt, die können eigentlich gar nichts mehr bewirken. Mach dir keine Angst, mach dir keine Sorgen vor diesen zwei bedeutungslosen Königen. In Vers 7 ermutigt er ihn sogar noch weiter und sagt, so spricht der Herr, Herr, es wird nicht zustande kommen und nicht geschehen. Sie werden nichts tun können gegen dich, Ahas. Nun, Ahas, König von Juda, war leider ein äußerst gottloser König. Nachzulesen die Geschichte von Ahas in 2. Samuel 16, die Verse 1 bis 3. Er war ein sehr gottloser König und er glaubte den Worten Gottes nicht, die Gott durch Jesaja zu ihm gesprochen hat. Und eben weil Ahas nicht an die Worte Gottes geglaubt hat, fordert Gott ihn heraus. Und jetzt hört gut zu, die Verse in Vers 11. Dort sagt Gott, weil Ahas nicht geglaubt hat, folgendes, fordere dir ein Zeichen von dem Herrn, deinem Gott, fordere es in der Tiefe oder oben in der Höhe. Ahas, wenn du nicht glaubst, okay, fordere von Gott ein Zeichen, das er in der Tiefe der Erde tun soll oder ein Zeichen im Himmel, irgendein Zeichen, was nicht möglich ist, fordere es von Gott, er wird dir dieses Zeichen geben, damit du Glauben hast, dass diese beiden Könige dir nichts antun können. Nun, leider zeigt Ahas seinen Unglauben auch auf diese Weise, auf diese Forderung von Gott in Vers 12. Und Ahas sprach, ich will nicht fordern und will den Herrn nicht versuchen. Nun, es war eine sehr, sehr fromme Antwort, ich will den Herrn nicht versuchen, aber es war eine ungläubige Antwort. Ich will nichts mit Gott zu tun haben. Ich will nichts von ihm fordern. Ich will nicht, dass er mir hilft. Ich will nicht daran glauben, dass er wirklich eingreift und mir hilft. Wir sehen hier bei Ahas ein wirklich gottloses Verhalten, ein ungläubiges Verhalten in Bezug auf Gott und die Worte, die Gott durch Jesaja zu ihm gesprochen hat. Gott verspricht Ahas hier, ihm zu helfen. Ahas lehnt die Hilfe ab und er glaubt nicht an die Hilfe. Nun, nachdem Gott von Ahas ein Zeichen gefordert hat für seine Rettung, Ahas aber kein Zeichen wollte, sagt Gott in Vers 14, unser Predigttext, darum. Ich mutige euch immer wieder, das sind kleine Bindewörter, die extrem viel aussagen. Darum, weshalb? Darum, weil Ahas kein Zeichen von mir fordert, darum wird der Herr selbst euch ein Zeichen geben. Gott könnte sagen, weißt du was, Ahas, und weißt du was, Israel, und weißt du was, Juda, dann macht doch, was ihr wollt, und ich gebe euch dahin. In seiner unaussprechlichen Gnade und in seiner unaussprechlichen Güte sagt Gott, okay, Ahas, du willst kein Zeichen von mir fordern, okay, dann werde ich euch ein Zeichen geben. Und Achtung, Jesaja gibt uns hier keinen zeitlichen Rahmen, wann Gott dieses Zeichen geben wird, aber er gibt uns einen Hinweis, an wen sich dieses Zeichen richtet. Euch bezieht sich auf das Volk Israel, nicht direkt auf Ahas, aber auf das Volk Israel. Somit sagt Jesaja hier, oder Gott durch Jesaja zu seinem Volk, Ahas hat kein Zeichen von mir gefordert, aber ich werde euch zu einer bestimmten Zeit ein bestimmtes Zeichen geben, wodurch ihr gerettet werden sollt. Das ist ein Akt der Gnade Gottes. Dieses Zeichen, das Gott seinem Volk hier verspricht, besteht darin, dass Gott selbst Mensch wird in seinem Sohn Jesus Christus, um sein Volk, was sich nicht nur auf Israel beschränkt, sondern auf alle, die glauben sollen, zu erlösen. Und Geschwister, hier kommt die Anwendung für uns heute. Ahas ist ein Bild für jeden von uns in diesem Raum. Du und ich, wir sind Ahas. Wir haben von Gott kein Zeichen gefordert. Wir haben in unserer Sünde gelebt und wir haben unsere Sünde geliebt. Wir haben Gott gehasst und wir haben ihn nicht gebeten und ihn nicht gefragt, dass er uns retten soll. Keiner von uns. Keiner von uns. Und hätte Gott uns gefragt, Richard, fordere von mir ein Zeichen, ich werde etwas tun in der Zukunft, um dich zu erlösen. Und wenn du mir nicht glaubst, fordere jetzt ein Zeichen von mir aus der Tiefe oder aus dem Himmel, damit du Glauben hast, ich würde sagen, nein, danke. Wieso? Weil ich tot bin in meiner Sünde. Jeder von uns war tot in seiner Sünde. Aber Gott hat agiert und Gott hat eingegriffen, trotz dessen, dass wir ihn nicht darum gebeten haben. Und das ist ein Akt seiner Gnade. Gott hat eingegriffen, um uns zu erlösen, obwohl wir ihn nicht darum gebeten haben. Und selbst nachdem er seinen Sohn sandte und Erlösung am Kreuz für uns erwirkt hat, waren wir nicht fähig, daran zu glauben. Auch dort musste Gott uns die Augen öffnen, dass wir dieses Zeichen, dieses Wunder, glauben konnten, um erlöst zu werden. Und so sehen wir, die Jungfrauengeburt ist ein Zeichen Gottes, was so viel bedeutet, es ist ein Akt der Gnade Gottes, es ist ein Akt der Liebe Gottes zu seinen Geschöpfen. Wir haben es nicht verdient, wir haben nicht darum gebeten, aber er hat es dennoch getan. Ein zweiter Aspekt in Bezug auf die Jungfrauengeburt. Die Jungfrauengeburt war ein Wunder. Die Jungfrauengeburt war ein Wunder. Nochmals, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden. Wir haben bereits gelernt, dass das Wort Jungfrau unmissverständlich für Frauen verwendet wird, die noch keinen Mann erkannt haben. Frauen, die aber noch keinen Mann erkannt haben, können nicht schwanger werden. Es ist unmöglich. Denn der natürliche Weg, um schwanger zu werden, besteht darin, mit einem Mann intim zu werden. Wenn hier davon die Rede ist, dass eine Jungfrau schwanger wird, die noch keinen Mann erkannt hat, handelt es sich definitiv um ein Wunder. Etwas Übernatürliches, etwas Unmögliches, ein Wunder. Und wir haben bereits aus dem Bericht des Matthäus erfahren, wie genau die Jungfrau Maria schwanger wurde, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Die dritte Person unseres dreieinigen Gottes hat hier etwas in der Frau Maria getan, dass sie schwanger wurde. Lukas schreibt in seinem Bericht, wie der Engel zu Maria sagt, und siehe, du wirst im Leib empfangen. Lukas 1, Vers 31. Nun, das Wort empfangen ist das gleiche Wort, das bei einer natürlichen Empfängnis verwendet wird. Das heißt, Maria hat keine natürliche Empfängnis von einem Mann bekommen, aber das, was in ihr passiert ist, war in gewisser Weise das gleiche, wie wenn sie durch einen Mann etwas empfangen hätte. Das heißt, in ihr wurde nicht einfach nur etwas hineingelegt von Gott, sondern in ihr wurde von Gott etwas gewirkt, dass in ihr wirklich ein menschliches Wesen empfangen wurde. Joel Beakey, ein englischer Theologe, erklärt es folgendermaßen. Jesus wurde nicht in Maria hineingelegt, sondern durch den Heiligen Geist in ihrem Leib, aus ihrem Fleisch gebildet. Das gibt uns die Garantie, dass das, was in ihr hineingelegt wurde, auch wirklich von ihr kommt und 100% Mensch war. Nun, dieses Wunder, dass Jesus keinen irdischen Vater hat, aber eine irdische Mutter, lehrt uns eine weitere zentrale Wahrheit. Weil Jesus keinen irdischen Vater hat, Maria aber durch den Heiligen Geist schwanger wurde, muss das Kind Jesus in ihr göttlichen Ursprung haben. Also hier wird die zweite Person des reinigen Gottes, der Sohn Gottes, der Gott in allem gleich ist, Mensch. Jesus, der ewige Gott, vereint sich hier mit der menschlichen Natur in so einer Weise, dass er vollkommen Gott geblieben ist. Er hat nichts von seiner Gottheit aufgegeben und gleichzeitig vollkommen Mensch geworden ist. Der Kirchenvater Gregor von Nazianz schrieb hierzu Folgendes, sehr simpel, aber sehr aussagekräftig über Jesus. Was er war, blieb er. Was er nicht war, nahm er an. Was er war, Gott, ist er geblieben. Was er nicht war, Mensch, nahm er an und vereinte diese beiden in einer Person. Johannes Calvin erklärt diese geheimnisvolle Wahrheit folgendermaßen. Diese Verbindung und Einigung der Gottheit mit der menschlichen Natur aber ist, wie wir behaupten, von solcher Art, dass jede Natur vollkommen behält, was ihr zugehört. Und dass doch aus diesen Zweien, Gott und Mensch, der eine Christus geworden ist. Ich möchte noch ein letztes Zitat zitieren von einem Kirchenvater Athanasius, der diese Wahrheit auf den Punkt bringt. Wir müssen verstehen, liebe Geschwister, dass sich hier die göttliche Natur mit der menschlichen Natur vollkommen vereint, ohne dabei aufzuhören, Gott zu sein und ohne dabei auch bei menschlichen Wesen irgendwelche Abstriche zu machen. Das ist absolut zentral für das Evangelium. Athanasius schreibt, er war nicht, wie man vielleicht denken könnte, auf den menschlichen Körper begrenzt, als er Mensch wurde. Auch wenn er im Körper gegenwärtig war, war er nicht an anderen Stellen abwesend. Während er den Körper bewegte, blieb das ganze Universum unter seiner wirksamen Führung. Selbst in seinem menschlichen Leib belebte er nicht nur diesen, sondern war zugleich im ganzen Universum und in jedem Vorgang der Natur gegenwärtig. Und das sprengt unser Verstand. Dass dieser Mensch Jesus, der dort auf dieser Erde wandelte, der müde geworden ist, der Hunger hatte und der Durst hatte, gleichzeitig in demselben Augenblick, wo er abhängig war, alles erhalten hat und alles von ihm abhängig war, als Gott. Sehen wir dieses Wunder? Das Wunder der Jungfrauengeburt? Und dieses Wunder konnte nur geschehen durch eine Jungfrauengeburt. Denn wäre Jesus über einen natürlichen Weg gezeugt worden von einem Mann, wäre er nicht Gott. Aber weil er eben nicht über einen natürlichen Weg gezeugt worden ist, sondern über einen göttlichen Weg, hat er die göttliche Natur vollkommen und die menschliche Natur vollkommen vereint. Und er ist Gott geblieben und er ist Mensch geworden. Die Tatsache, dass dieses Kind, das hier von der Jungfrau Maria geboren werden sollte und geboren wurde, gleichzeitig wirklich Gott ist, wird uns mehrfach in der Schrift bestätigt. Zum Beispiel von Thomas, der ihn nach seiner Auferstehung sah und vor ihm niederfiel und zu ihm sagte, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Nicht nur mein Herr, sondern mein Gott. Johannes 20, Vers 28. Wisst ihr, wäre Jesus nicht Gott, so dürfte man ihn nicht anbeten, denn sonst wäre das Götzendienst. Aber da die Apostel und die ersten Christen Jesus Christus angebetet haben, sie dabei aber keinen Götzendienst betrieben haben, wird es deutlich, dass Jesus Christus Gott ist. Gott im Fleisch. Wir sehen also, die Jungfrauengeburt war ein Wunder, denn dadurch kam Gott wirklich zu uns Menschen in einem Mensch. Doch die Jungfrauengeburt war noch aus einem anderen Grund notwendig. Und es führt uns zu einem dritten Aspekt. Die Jungfrauengeburt garantiert die Sündlosigkeit von Jesus. Die Jungfrauengeburt garantiert die Sündlosigkeit von Jesus. Wisst ihr, jeder Mensch, der durch einen Mann gezeugt wurde, erbt die sündhafte Natur des Mannes, des Vaters. David bekennt im Psalm 51, Vers 7, siehe, in Ungerechtigkeit bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Also jedes Kind, das von einem Mann gezeugt wird, wird von einer Frau in Sünde empfangen und in Ungerechtigkeit geboren. Also jedes Kind ist ein Sünder, von Natur aus. Doch da Jesus Christus ohne Sünde sein musste, um schließlich stellvertretend unsere Sünde auf sich zu nehmen, um für uns zu sühnen, durfte er nicht von einem Mann gezeugt werden. Er musste über übernatürliche Wege von einer Jungfrau geboren werden. Wäre Jesus durch eine gewöhnliche menschliche Zeugung geboren, hätte er alle Schwächen, alle Sünden und alle Gebrechen geerbt, die den Menschen von Geburt an anhaften. Doch eben weil er nicht auf natürliche Weise, sondern durch übernatürliche Weise empfangen wurde, hat er nicht die sündige Natur von uns Menschen empfangen. Das ist absolut zentral für das Evangelium. Auf diese Weise war Jesus, wie zuvor Adam, von Gott selbst geformt und geschaffen worden und hat eine sündlose Natur. Doch Jesus, der zweite Adam, hat einen großen Unterschied zum ersten Adam. Der erste Adam wurde versucht, er ist gefallen und die ganze Schöpfung liegt seitdem unter dem Fluch der Sünde. Der zweite Adam, der auch von Gott höchstpersönlich geformt und geschaffen wurde, im Leib von Maria, war auch ohne Sünde und auch er wurde versucht im Garten, in der Wüste, aber er hat nicht gesündigt. Er hat triumphiert. Und im Garten Eden wurde er versucht, nicht im Garten Eden, sondern im Garten Gethsemane wurde er versucht und er hat bestanden und nicht gesündigt. Er ist ohne Sünde geblieben, weil er nicht durch eine natürliche Zeugung gezeugt wurde, sondern durch eine übernatürliche Zeugung. Das ist extrem wichtig. Die Jungfrauengeburt garantiert die sündlose Natur von Jesus Christus. Und deswegen schreibt Petrus auch, dass wir erlöst worden sind mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. 1. Petrus 1, Vers 19. Jesus Christus war ohne Sünde und ohne Fehl und ohne Flecken. Als ich vor kurzem in meiner Bibel gelesen habe, da ist mir diese Situation in den Sinn gekommen, oder ich habe sie gelesen von Petrus, wie er versagt hat, wie er Jesus verraten hat. Und dann kam mir das so in den Sinn. Egal welche Geschichte wir von einem Mann lesen oder von einer Frau aus der Bibel, uns wird eine Geschichte von fehlbaren Menschen beschrieben. Egal wer, Adam, auch Noah, Abraham, Isaak, Jakob, David, Salomo, die Propheten selbst, die Apostel, egal wen wir lesen, Männer oder Frauen, sie haben in irgendeiner Weise versagt. Wenn wir aber Jesus lesen in den vier Evangelien, dann finden wir nicht eine einzige Situation, nicht ein einziges Wort, nicht eine einzige Handlung, die in irgendeiner Weise von Sünde geprägt ist, sondern er war vollkommen der einzige Mensch in der gesamten Geschichte der Menschheit, der ohne Sünde gewesen ist. Bemerkenswert. Und die Jungfrauengeburt garantiert uns seine sündlose Natur. Ein vierter und letzter Aspekt in Bezug auf die Jungfrauengeburt. Die Jungfrauengeburt war demütigend für Jesus. Sie war demütigend. Also wenn wir die Geburt von Jesus studieren, dann sehen wir, dass seine Geburt sehr schlicht gewesen ist. Sie war nicht nur schlicht, sie war herablassend, sie war unwürdig. Wir haben bereits gelernt, dass er der ewige Gott war, der das ganze Universum geschaffen hat und das ganze Universum in seiner Hand hält. Plötzlich wird dieser ewige Gott Mensch. Er wird geboren an dem geringsten Ort von Israel damals, wie es uns der Prophet Micha sagt, in Micha Kapitel 5, Vers 1. Und du, Bethlehem Ephrata, zu klein, um unter den Tausenden von Juda zu sein. Aus dir wird mir hervorkommen, der Herrscher über Israel sein soll. Und seine Ursprünge sind von der Urzeit, von den Tagen der Ewigkeit her. Hier wird uns berichtet, dass der Herrscher, der kommen soll, einen ewigen Ursprung hat. Also es muss Gott selbst sein. Und wo wird er geboren? An dem geringsten Ort von Israel. Aber Aber es war nicht nur der geringste Ort, es war auch in einem Stall, in dem er geboren wurde. Und er wurde in eine Krippe gelegt. Der ewige Gott zieht die sterbliche Natur eines Menschen an. Der Allgegenwärtige bindet sich in Raum und Zeit. Der Unabhängige macht sich von seiner Mutter abhängig. Der Schöpfer wird zum Geschöpf. Der Geber des Gesetzes bindet sich selbst an das Gesetz, das er gegeben hat, um die loszukaufen, die unter dem Fluch des Gesetzes sind, indem er selbst ein Fluch für uns geworden ist, zum Fluch für uns geworden ist. Wahrlich, die Jungfrauengeburt von Jesus war ein Zeichen seiner Demütigung und Herablassung, um uns in allem gleich zu werden, ausgenommen die Sünde. Und Geschwister, hierin hat Jesus uns ein Vorbild hinterlassen. Hierin zeigt uns Jesus Christus das Angesicht Gottes, das Wesen Gottes, dieser herrliche und ewige Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, zeigt in Jesus Christus sein demütiges Gesicht. Und wir alle, die wir an ihn glauben, wir streben danach immer mehr, an das Bild von Jesus Christus umgestaltet zu werden. Und eins der markantesten Wesenszüge Gottes und Christi ist seine Demütigung, seine Demut, seine Sanftmut, seine Herablassung. Und wenn also unser Herr und Gott sich so erniedrigt hat für dich und mich, wie viel mehr sollten wir dann darauf bedacht sein, demütig zu wandeln und uns nicht zu erheben gegen unseren Gott oder gegen unsere Geschwister. Wir sehen also anhand von diesen vier kurzen Aspekten, wie essentiell die Jungfrauengeburt ist. Und ich wiederhole mich, wenn du nicht an die Jungfrauengeburt glaubst, glaubst du nicht an das Evangelium und du glaubst nicht an Jesus Christus und du verwirfst den einzigen Weg, der dir Leben geben kann. Wenn du aber an die Jungfrauengeburt glaubst und es bedarf Glauben, es ist etwas Übernatürliches, es ist etwas, was man menschlich, rational, wissenschaftlich nicht erklären kann, weshalb die liberalen Theologen es auch verwerfen, deswegen erfordert es von dir und mir Glauben. Glaubst du an die Jungfrauengeburt? Wenn du daran glaubst, dann glaubst du automatisch an das Evangelium. An Jesus Christus, wie er uns offenbart wird, als der Gott-Mensch, als der sündlose Mensch, der schließlich am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gesühnt hat. Es ist absolut zentral. Aber Jesaja prophezeit uns hier nicht nur dieses Wunder der Jungfrauengeburt. Jesaja fährt fort und er kündigt sogar an, wie dieser Sohn, der von dieser Jungfrau geboren werden wird, heißen soll. Und das führt uns zum zweiten Punkt, der Name des Kindes. Der Name des Kindes. Nochmals der Vers. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird seinen Namen Immanuel nennen. Immanuel. Nun, in diesem Namen Immanuel steckt wiederum das ganze Geheimnis des Evangeliums. Ich habe heute darüber nachgedacht, das Evangelium ist so simpel, dass wir es Kindern erklären können. Der Mensch ist in Sünde gefallen. Gott hat einen Ausweg geschaffen, indem er seinen Sohn sandte. Der Mensch wurde, er lebte sündlos, starb am Kreuz für die Sünden seines Volkes, ist von den Toten auferstanden am dritten Tag, ist aufgefahren zu seinem Vater in die Höhe und wird eines Tages wiederkommen, um die Lebenden und Toten zu richten. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Es ist so simpel und für jeden verständlich. Aber wenn wir anfangen, in die Tiefen des Evangeliums zu gehen und allein die Jungfrauengeburt studieren, dann wird die Ewigkeit nicht ausreichen, dieses Geheimnis zu erforschen. Auch wenn wir jetzt den Namen Immanuel studieren, dann kommen wir in Tiefen und in Sphären des Geheimnisses Gottes in des Evangeliums hinein, die wir nicht ergründen können. Wir kratzen an der Oberfläche. Aber wir wollen es dennoch versuchen. Denn der Name Immanuel bedeutet, übersetzt, wie wir es schon gelesen haben in Matthäus, Gott mit uns. Gott mit uns. In der Theologie nennt man das die Inkarnation, also die Fleischwerdung oder Menschwerdung Gottes. Allein dieser Name sagt schon aus, dass das Kind, das geboren wird, kein normales Kind sein wird, sondern es wird Gott mit uns sein. Nun wisst ihr, Namen haben im Alten Testament, aber auch in der Gegenwart, immer tiefere Bedeutungen. Der Name einer Person ist wie sein Markenzeichen. Es ist etwas sehr Persönliches, es ist etwas sehr Individuelles. Es beschreibt die Person, auf einzigartige Weise. Und im Alten Testament hatten die Namen einzelner Personen besondere Bedeutungen. Ich möchte euch ein Beispiel geben. Gott selbst änderte den Namen Abraham zu Abraham. Nachzulesen in 1. Mose 17, Vers 5. Denn Abraham, unser Vorvater, der Vater des Glaubens, Abraham bedeutet erhabener Vater. Aber Abraham mit H bedeutet Vater einer Menge. Und indem Gott selbst den Namen von Abraham zu Abraham änderte, sagte er, wie er es ihm auch schon verheißen hat, schau zu den Sternen im Himmel und schau auf den Sand. Genauso unzählbar wie die Sterne im Himmel, genauso unzählbar wird deine Nachkommenschaft sein und deswegen werde ich dich Abraham nennen. Also die Namen beschreiben das Wesen, den Charakter und die Identität einer Person. Und genau das Gleiche trifft auf Gott zu. Gott hat unterschiedliche Namen oder beziehungsweise in der Bibel werden unterschiedliche Namen für Gott verwendet. Und eins dieser Namen und diese Namen beschreiben Gott und sein Wesen in einzigartiger Weise. Und eins der Namen Gottes ist eben Immanuel. Es ist ein Name Gottes. Was bedeutet Gott mit uns? Wir haben schon gesehen, dass sich in der Geburt von Jesus Christus der ewige Schöpfer mit einem Geschöpf verbindet, ohne aufzuhören, der Schöpfer zu sein und auch ohne Abstriche als Mensch zu machen. Hier kommt Gott selbst uns Menschen nahe, indem Gott in Jesus Mensch wird. Und dieses Bild, dass Gott zu den Menschen kam und unter den Menschen wohnte, finden wir eigentlich in der gesamten Schrift. Angefangen im Garten Eden. Im Garten Eden vor dem Sündenfall, als Gott Adam und Eva schuf, wandelte Gott im Garten Eden mit seinen Geschöpfen. Er war Gott mit uns. Er war bei Adam und Eva. Nachdem Adam und Eva gesündigt haben und diese Beziehung zwischen Mensch und Gott gebrochen ist, wollte Gott diese Beziehung wiederherstellen und er wollte unter seinem Volk wohnen in der Stiftshütte, inmitten seines Volkes. Und die Herrlichkeit bedeckte die Stiftshütte. Gott kam in die Stiftshütte und er wohnte inmitten seines Volkes. Später baute Salomo den Tempel, wo Gott auch eingezogen ist, in Jerusalem. Und Gott wohnte inmitten seines Volkes. Gott wollte schon immer mit uns sein, mit seinen Geschöpfen. Die Sünde hat einen Cut gemacht, deswegen musste er im Tempel wohnen. Hier in der Person von Jesus Christus findet Gott mit uns seinen Höhepunkt. Denn hier beginnt Gott in einem Menschen zu zelten, zu wohnen. Und zwar die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig in Jesus Christus. Und in Jesus Christus kommt Gott uns Menschen so nah, wie er uns noch nie nahe geworden ist. Gott mit uns. Jesus selbst bezeichnet seinen Körper als den Tempel Gottes. In Johannes Kapitel 2 sagt er, in Vers 19 und Vers 21, brecht diesen Tempel ab und in 3 Tagen werde ich ihn aufrichten. Er aber sprach von dem Tempel seines Leibes. Dieser Mensch, Jesus, dort stand dieser herrliche Tempel von Herodes in Jerusalem, den alle Juden feierten und den sogar die Heiden bestaunten. Und dort wandelt Jesus, der wahre Tempel Gottes. Paulus kann über Jesus sagen, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, Kolosser Kapitel 2, Vers 9. In Jesus Christus können wir wirklich sagen, Gott ist mit uns in einer Nähe, wie er uns noch nie zuvor nahe geworden ist. Diese Tatsache hat enorm viele Auswirkungen für uns, auch wenn Jesus Christus nun in den Himmel aufgefahren ist und zu Rechten Gottes sitzt. So ist er immer noch Immanuel, er ist immer noch Gott mit uns und so möchten wir auch diesen zweiten Punkt, Immanuel, den Namen Immanuel näher betrachten, indem wir auf 4 Aspekte dieses Namens eingehen wollen. 4 Aspekte von der Bedeutung des Namens Immanuel. Erstens, Immanuel, Gott mit uns, bedeutet, in Jesus wandelt Gott auf der Erde. Wisst ihr, Jesus wandelte nicht als Gottmensch auf dieser Erde gemäß den griechischen Mythologien. Ja, die Griechen, die hatten viele Mythen in Bezug auf ihre Götter. Und eins dieser Mythen bestand darin, dass es sogenannte Halbgötter gab. Also wo ein Elternteil Gott war und ein anderer Elternteil Mensch war. Und daraus entstanden dann Halbgötter, aber die mehr Mensch als Gott waren und sie waren auch sterblich. Das ist nicht das, was auf Jesus zutrifft. Er war nicht halb Gott und halb Mensch. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Der Apostel Johannes schreibt über Jesus: Und das Wort, Jesus, wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit, Johannes 1, Vers 14. Das Wort wohnte unter uns bedeutet zeltete unter uns. Genau wie die Stiftshütte, so zeltete Jesus unter den Menschen. Gott selbst wandelte auf dieser Erde. Und Geschwister, als die Füße von Jesus diesen Erdboden betreten haben und als er auf diesem Erdboden wandelte, wandelte Gott selbst auf seiner Schöpfung. Und als Jesus Christus gesprochen hat und die Worte seine Lippen verlassen haben, da haben nicht menschliche Worte seine Lippen verlassen, sondern es waren Worte von Gott höchst persönlich. Ja, als Mensch ließ Jesus sich taufen und als Mensch war er hungrig und durstig und müde. Aber gleichzeitig hat Jesus die göttliche Autorität gehabt und hat sie immer noch Sünden zu vergeben. Er konnte Tote auferwecken und er rief in seine Nachfolge auf. Zudem macht er das ewige Schicksal des Menschen davon abhängig, ob man an ihn glaubt und ihm gehorsam ist oder nicht. Das ist eine göttliche Autorität. Immanuel, Gott mit uns, bedeutet, in Jesus Christus wandelte Gott selbst auf diesem Planeten. Gott machte sich dem Menschen in so einer Art und Weise nahbar, dass der Apostel Johannes in seinem ersten Brief sagen kann, dass wir Jesus betastet und gesehen haben. Das ewige Wort. Die Apostel hatten das Privileg, Gott im Fleisch zu sehen, ihn zu hören, ihn zu betasten, ihn zu sehen, mit ihm Zeit zu verbringen. Das ist ein Wunder, dass wir nicht fassen können. Es war nicht nur einfach ein Mensch, so wie du und ich. Es war Gott. Deswegen kann Jesus selbst auch sagen, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen, Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater, der hat Gott, den Schöpfer gesehen. Wer mich sieht und wer meine Eigenschaften wahrnimmt und wer all diese Wunder sieht, der sieht Gott höchstpersönlich, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Nun, Jesus Christus hat diese Erde verlassen. Er wandelt nicht mehr leiblich, physisch auf dieser Erde. Er ist in den Himmel aufgefahren. Aber das Wunderbare ist, dass er uns nicht alleine gelassen hat, sondern dass er selbst zu uns gekommen ist. Und das führt uns zum zweiten Punkt in Bezug auf den Namen Immanuel. Gott mit uns bedeutet, in Jesus wohnt Gott in jedem Gläubigen. Immanuel, Gott mit uns, bedeutet, in Jesus Christus wohnt Gott selbst in jedem Gläubigen. In Jesus kam Gott den Menschen nicht nur räumlich nahe, also indem er auf diese Erde kam. In Jesus, Geschwister, kommt Gott dem Menschen auch persönlich, individuell nahe, indem er den Körper des Menschen, der an ihn glaubt, zu seiner persönlichen Wohnung macht, zu seiner Wohnstätte. Diese Wahrheit lehrt Jesus selbst, wenn er sagt, wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten und mein Vater wird ihn lieben und wir... Dabei bezieht er sich damit auf sich und seinen Vater. Und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Johannes 14, Vers 23. Durch den Glauben an Jesus Christus werden wir seinem Wort gehorsam. Wir lieben sein Wort. Und Jesus Christus sagt, durch den Glauben an mich kommen der Vater und ich durch den Heiligen Geist zu dieser Person und machen Wohnung in diesem Körper. Enger und intimer kann ein Mensch mit Gott nicht mehr verbunden sein. Dass er in dir und in mir wohnt. Ich möchte euch ein Beispiel geben, was mir etwas geholfen hat, diese tiefe und unergründliche Wahrheit etwas zu greifen. Stellen wir uns eine Wohnung vor, die leer steht. Eine Wohnung, die leer steht, sie ist tot, sie ist kalt, sie ist grau, sie ist leblos. Doch sobald jemand diese Wohnung bezieht, wird er diese Wohnung so einrichten, wie es seinem Willen entspricht. Die Wohnung gewinnt an Leben, sie gewinnt an Farbe, sie gewinnt an Wärme und an Schönheit, gemäß dem Eigentümer dieser Wohnung. Ein Mensch ohne Gott ist eine tote, leere Wohnung. Sie ist grau, sie ist kalt, sie ist leblos. Doch sobald du an den Herrn Jesus Christus gläubig wirst, kommt Gott selbst in dich hinein und er bezieht diese Wohnung und er gestaltet diese Wohnung nun gemäß seinem Willen und seinem Wesen. Diese Wohnung wird nun lebendig, sie wird schön, sie wird voller Farbe und voller Freude werden. Das ist es, was Jesus hier sagt. Ich werde Wohnung machen bei dir, wenn du an mich glaubst. Ich werde zu dir kommen und ich werde dich genau so formen und so gestalten, wie es meinem Willen und meinem Wesen entspricht, damit du die Schönheit Gottes widerspiegeln kannst auf dieser Erde. Immanuel, Gott mit uns, bedeutet, Gott selbst wohnt nun in dir und in mir. Du bist nun sein Eigentum. Wenn ich Eigentum einer Wohnung bin, dann kann ich mir diese Wohnung machen, was ich will. Und ich gestalte sie, wie es mir gefällt. Du bist dein Eigentum. Er kann mit dir machen, was er will. Und er formt dich und gestaltet dich genau so, wie er es will. Aber Geschwister, diese Wahrheit, Gott mit uns, das heißt persönlich, individuell in dem Gläubigen, bezieht sich noch auf so viele andere Ebenen. Es bedeutet, dass Christus selbst in so einer Weise mit uns ist, dass er auf all unseren Wegen bei uns ist. Das heißt, wenn wir durch Täler gehen, ist er mit uns in diesem Tal. Wenn wir auf Bergen sind, ist er mit uns in diesem Berg. Wenn wir durch Versuchungen gehen, ist er mit uns in den Versuchungen. Wenn wir durch Freuden gehen, ist er mit uns in diesen Freuden. Wenn wir durch Ängste gehen, dann ist er mit uns in diesen Ängsten. Wenn wir durch Zweifel gehen, ist er mit uns in diesen Zweifeln. Er ist mit uns, jeden Augenblick unseres Lebens, ohne Ausnahme. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters, Matthäus 28, Vers 20. Jesus verspricht uns, bei uns zu sein. Immanuel, Gott mit uns, bedeutet, überall, auf all unseren Wegen, ist er mit uns. Spurgeon sagt hierzu, Gläubiger, Gott ist mit dir, um dich zu beschützen. Du bist nicht allein. Besonders in Christus ist Gott mit uns. Durch den Heiligen Geist wirkt er in uns, erleuchtet unseren Verstand, überführt unsere Herzen, führt zur Umkehr und schenkt Trost. Ich denke, die Ehe ist eines der engsten Beziehungen, die ein Mensch auf dieser Erde erleben darf und eingehen darf. Aber ich würde sagen, dass die Beziehung, die ein Gläubiger zu seinem Schöpfer, zu Gott hat, noch enger ist, weil Gott selbst in mir wohnt. Und diese Wahrheit können wir nicht greifen. Eine dritte Auswirkung dieses Namens, Immanuel, Gott mit uns, bedeutet, in Jesus wohnt Gott in seiner Gemeinde. In Jesus wandelte Gott auf dieser Erde, in Jesus wohnt Gott in dir, in Jesus wohnt Gott oder wandelt Gott in seiner Gemeinde. Johannes beschreibt die Gemeinde im Buch der Offenbarung als Leuchter. Und Jesus gibt Johannes dann den Auftrag, 7 Briefe an 7 Gemeinden zu schreiben. Und in Bezug auf die erste Gemeinde in Ephesus sagt Jesus zu Johannes Folgendes. Dem Engel der Versammlung in Ephesus schreibe, dieses sagt der, der die 7 Sterne, das sind Engel, 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Die Leuchter sind 7 Gemeinden, Offenbarung 2, Vers 1. Das heißt, Jesus Christus selbst, derjenige, der durch seinen Tod und seine Auferstehung die Gemeinde ins Leben gerufen hat, wandelt nun inmitten seiner Gemeinde. Und in den 7 Briefen, die Johannes dann an die 7 Gemeinden schreibt, in der Offenbarung, diktiert Jesus selbst dem Johannes, was er diesen Gemeinden sagen soll. Und in diesen Briefen spricht Jesus detailliert all das Gute an, was er sieht, und all das Böse an, was er sieht. Das heißt, Jesus nimmt jede einzelne Handlung inmitten seiner Gemeinde wahr. Und er tadelt die Gemeinden, die das Böse tun oder das Böse zulassen. Und er lobt die Gemeinden, die das Gute tun und das Gute wirken. Jesus Christus wandelt in unserer Gemeinde und er sieht dich, er sieht mich, er sieht jede Handlung, er sieht jedes Herz, er sieht jeden Gedanken, er sieht absolut alles, was in dieser Gemeinde passiert und er lobt uns für das Gute, das wir tun und er tadelt uns für das Böse, das wir tun. Jesus ist nicht abwesend, er ist der Herr, das Haupt, das Fundament seiner Gemeinde und wohnt in seiner Gemeinde. Gott mit uns, Immanuel bedeutet Christus. Ist hier gegenwärtig. Und deswegen sind wir auch so sehr darauf bedacht, in seinem Haus, in seiner Gemeinde, in seiner Braut so zu wandeln, wie es ihm selbst gefällt. Und wir sollten alle, die Gemeindeleitung und jedes Mitglied dieser Gemeinde, bereit dafür sein, den Tadel anzunehmen, den Christus an uns richtet, wenn wir nicht so wandeln, wie es ihm selbst gefällt. Wieso? Immanuel, Gott mit uns, in seiner Gemeinde. Eine vierte und letzte Anwendung in Bezug auf den Namen Immanuel, Gott mit uns, bedeutet, in Jesus wohnt Gott in dem neuen Himmel und der neuen Erde in der Zukunft. Also das, was Adam und Eva im Garten Eden erlebten, das, was das Volk Israel in der Wüste mit der Stiftshütte erlebte, das, was das Volk Israel durch den Tempelberg und im Tempel erlebte, das werden wir, alle, die an Jesus Christus glauben, in der Zukunft, im neuen Himmel und der neuen Erde in einem vollkommenen Maße erleben und erfahren. Wiederum sagt Johannes im Buch der Offenbarung, in Offenbarung Kapitel 21, Vers 3, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Thron sagen, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Sehen wir, ich meine, ich habe es schon mal aufgezeigt in dieser Gemeinde, dieser rote Faden des Tempels, der Wohnung Gottes, dass Gott bei seinem Volk wohnen will, dass Gott sein Volk zu sich holen will, dass er selbst bei seinem Volk wohnen will und er hat einen Ort geschaffen, beziehungsweise er wird einen Ort schaffen, an dem dies in Vollkommenheit geschehen wird, wo kein Tod und kein Leid, keine Sünde und kein Geschrei, kein Krieg und keine Tränen mehr sein werden, wo vollkommene Gerechtigkeit sein wird, wo wir einen neuen Körper und einen neuen Leib empfangen haben und wo wir mit Gott selbst zusammen in diesem neuen Himmel und dieser neuen Erde sein werden und er wird in unserer Mitte sein, in der Person von Jesus Christus, denn, liebe Geschwister, Christus hat nicht aufgehört, Mensch zu sein, als er in den Himmel aufgefahren ist, sondern dort sitzt er nun als Gottmensch zu Rechten des Vaters. Und wir werden im Himmel sein und wir werden unseren Erlöser, Jesus Christus, sehen, den Menschen, den Gottmenschen. Und er wird in unserer Mitte sein und wir werden ihn anbeten, wir werden vor seinem Angesicht niederfallen und ihn anbeten und ihn preisen. Er selbst wird mit uns sein, wir werden sein Volk sein in Vollkommenheit. Immanuel, Gott mit uns, beschreibt also das Wesen Gottes. Es beschreibt das Herz Gottes. Es beschreibt das Verlangen Gottes, bei seinem Volk zu sein. Immanuel, dieser Name Gott mit uns, beschreibt uns Gott als einen Gott der Beziehung. Sehen wir das? Der in Beziehung treten will, der in Beziehung leben will mit den Menschen seines Wohlgefallens, wie wir in Lukas Kapitel 2 gelesen haben. Immanuel zeigt uns, dass Gott in Jesus Christus es möglich gemacht hat, in Beziehung mit ihm zu treten. Und ich schaue in viele Augen und in viele Gesichter, von denen ich weiß, dass für sie Immanuel, Gott mit uns, schon Realität geworden ist. Und wir preisen Gott dafür. Aber vielleicht sitzen hier auch Menschen, für die dies noch keine Realität ist. Für die noch keine persönliche Beziehung mit Gott entstanden ist. Wo Immanuel, Gott mit uns, noch nichts Persönliches ist. Für dich heute gilt dieser Aufruf. Gott sandte seinen Sohn. Immanuel, Gott mit uns, damit er am Kreuz für Sünder stirbt, um ihre Sünde von ihnen zu nehmen, damit jeder, der an diesen Immanuel, Jesus Christus, glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, in eine persönliche Beziehung mit seinem Schöpfer treten kann, dass Immanuel selbst in ihm wohnt und ihm ewiges Leben schenkt und eines Tages ihn zu sich holen wird und für immer und ewig sein Gott sein wird und du wirst für immer und ewig zu seinem Volk im Himmel gehören. So glaube heute, jetzt an Jesus Christus, an die Jungfrauengeburt, an Immanuel, Gott mit uns, und du wirst gerettet werden. Und für uns, liebe Geschwister, lass uns heute neu staunen über dieses Wunder, über das Wunder der Jungfrauengeburt und über das Wunder, dass Gott selbst Mensch wurde in Jesus Christus. Amen.